Tre film di referenza in passato. So they stop at this. Ja, ich denke, dass das hat auch damit zu tun, dass ja, sagen wir deutsche Ärzte. Ja. Also wenn man das, das präzisiert. Naja, das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass der abstrakte Expressionismus so etwas wie eine Gründungs ästhetische Gründungsform der Bundesrepublik Deutschland war. Nicht wahr, wenn man also nach dem Ende des Nationalsozialismus stellt sich die Frage, welche Kunst soll jetzt die offizielle Kunst werden? Die Frage war irgendwie akut. Und sozusagen die neue Demokratie markieren. Und das war der abstrakte Expressionismus offensichtlich. Das ist zu der Zeit, das war der internationale Stil, das war das, was in Amerika kam. Und ich habe schon gesagt, dass die CIA hat massiv Bullock und andere amerikanische abstrakte Expressionisten protegiert in Europa, erste Ausstellungen wurden von CIA organisiert. Es gab eine interessante Kampagne auch in Italien. Da wurden die an alle Adressen von bekannten und berühmten Künstlern und Kunsthistorikern wurden Bücher geschickt. So Bilderbände von dem Kandinsky und anderen modernen Künstlern, um sie sozusagen in die Moderne einzuführen. Und man kann schon sagen, Kandinsky im Sinne der freien Figuration war Vorläufer des abstrakten Expressionismus, viel mehr als etwa als etwa der konstruktivistischen Malerei oder der malerisch. Ein Bekannter, der leitet jetzt ein Kunstmuseum in Deutschland, der war als junger Mann in der Kommission, die die ersten Dokumente vorbereitet hat nach dem Krieg in Kassel. Und da gab es ja große Diskussion darüber, welche Kunst sozusagen stilbildend für das neue Deutschland bestimmt sein soll. Und es wurde sofort gesagt, keine Kunst von Typ Malevich oder und so weiter. Aber das ist alles Kommunismus, ja, das ist alles Osten. Was man sozusagen zeigen muss, das ist die Kunst der freien Individualität, des freien Individualismus. Eine durch und durch subjektive Kunst. Und unter diesem Aspekt ist Kandinsky der beste Beispiel. Er ist ein Künstler, der auf eine unabhängige Individualität setzt. Er ist unsystematisch. Er ist auf systematische Weise unsystematisch. In dem Sinne, dass er keine bestimmte Richtung angehört. Er ist kein Surrealist. Er schreibt sich auch nicht wirklich ein in den deutschen Expressionismus. Seine Bilder unterscheiden sich auch radikal von den Bildern des Blaureiters. Und wenn man jetzt die Pariser Schule der 50er Jahre anschaut, die genannte freie oder lyrische Abstraktion, dass es alles sozusagen Kandinsky-Nachahmung gibt. Also Kandinsky-Welle kam sicherlich nach dem Krieg massiv Und das scheint, das zeigt, das ist die Antwort. Ja? Das zeigt, dass die Geistesbilder haben eine therapeutische Wirkung. Sie kamen nach dem Krieg und es bedeutet, sie haben, sie wurden zunächst einmal therapeutisch benutzt, ja? Im Moment einer sozialen Traumatisierung, weil sie auf der einen Seite ideologisch unbelastet sind und ideologisch unbelastbar sind. Ja, wenn man in einer, der Arzt zum Beispiel, der behandelt viele Leute, ja, der behandelt Rechte, der behandelt Linke, der behandelt Kommunisten, da kommen ja auch ja, unterschiedliche Leute. Keiner wird angestoßen. Ja, keiner, das sind diese Bilder von Kandinsky. Die sind tatsächlich situiert auf einer Ebene, wo sie keinen Widerspruch überhaupt hervorrufen. Ja, sie zeigen nichts Traumatisches, sie sind nicht erotisch, sie sind aber nicht streng geometrisch, sodass man sagen kann, das ist doch furchtbar, ja, also diese Geometrie, das ist doch unmenschlich. Das ist doch kommunistisch. Ja, also so. Sie sind so frei, ja? Sie markieren diese therapeutische Freiheit. Sie haben etwas von der Malerei der Geisteskranken. Ja? Die malen, um sich zu therapieren. Ebenso der Form und Form. Und es ist interessant, dass man Kandinsky nach wie vor in diesem Sinne in Amerika, wo die Kunst weitgehend therapeutisch verstanden wird, ja, gibt es auch an der Uni Kurse für freie Kreativität. Da kommen die Studenten und man sagt ihnen, seien Sie frei, express yourself. Ja. Und vergessen Sie alles und tun Sie, was Sie für richtig halten. Und was daraus kommt, sind mehr oder weniger Kenntnisgebiete. Ja, so oder so. Ja. Auch interessant, dass zum Beispiel er als Einziger aufgenommen wurde, relativ früh, in der sogenannten Momokan. Ja, weil im Grunde Alfred Barr, ja, also Museum Monat in New York aufgebaut hat, um sozusagen dieses Bild der Moderne, der verkommenen Europa entgegenzustellen und zu sagen, Europa hat die Moderne verraten in verschiedenen Jahren. Ja. Und Amerika, die neue Welt, hat die Moderne gerettet, zunächst einmal als Museum. Sozusagen Paradebeispiele waren Matisse und Picasso. Und dann plötzlich Kandinsky. Kandinsky war der Einzige, der sozusagen auf der gleichen Ebene anerkannt worden war. Alle anderen waren nicht, ja, die Deutschen sowieso nicht, ja, Expressionisten. Aber auch sogar Mondrian zunächst einmal nicht zu diesem Raum. Also, in diesem Sinne kann man sagen, dass Kandinsky so etwas wie und nach wie vor unterschwellig, würde ich sagen, deswegen sage ich, ja. Sagen Sie zu Recht, erste. Er hat so etwas wie Esperanto de Moderne erfunden. Ja, eine Sprache, die inoffensiv über alle Grenzen hinaus, therapeutisch, gewissermaßen gegensatzlos, ja, sozusagen sich ausbreitet. Das ist eine große Leistung. Das ist eine große Leistung, die weit übersteigt seine Theorien und seine historischen Fragen. Es ist nach wie vor der Fall, dass die Leute stehen vor seinen Bildern. In Guggenheim. Obwohl, ich glaube, andere Künstler mit wenn man so ein Massenbewusstsein mit dem Ziel werden. Ich habe mal einen Bürgerfunk gemacht. Einmal als Rektor der Akademie der Schönen Kunst in Wien, also Bürgerfunk in Wien. Und einmal in Köln und sogar zwei. Man sieht einfach, jemand spricht mal Land der Worte und das sieht man Stunde oder zwei und reagiert auf die Fragen über die Kunst. Ja? Also, das ist eine Frage, dann Antwort, dann Musik, dann Frage, dann Antwort. Und in allen drei Fällen nur zwei Künstlernamen wurden genannt, das ist Salvador Dali und Balzius. Und die wurden genannt mit einem gewissen Ressentiment, nämlich sie als Kunsthistoriker hassen sie wahrscheinlich, unterschätzen sie, weil sie sind geniale Künstler, aber offiziell nicht anerkannt. Also warum ist ihre Kunst schlechte Kunst? Ich habe selbstverständlich gesagt, mir gefallen beide, sie sind ganz okay. Und ich sehe, nein, warum sie schlecht sind. Es ist nicht so tragisch, wie sie das meinen. Aber es gibt so eine in der Öffentlichkeit so eine interessante Wahrnehmung, dass diese zwei Künstler so etwas wie vom Establishment verfolgt haben. Außer sie haben das. Man muss sie irgendwie unterstützen.
Also
Haben Sie entschieden. Ja, sehen Sie, Sie haben das entschieden. Und sicherlich Kandinsky würde sagen, man soll sich nicht entscheiden. Ja. Er war ein bisschen Phänomenologe, er war ein bisschen wie Russell. Ja. Das war halt seine Zeit. Er wollte, Kandinsky ist ein Künstler eines Epoche. Ja, eines Epoche. Er ist ein Skeptiker, ist ein tiefer Skeptiker. Vielleicht der tiefste Skeptiker in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Der immer das Urteil enthalten hat. Kein Urteil.
Also ich habe mich eigentlich auch nicht entschieden, sondern
ja,
ich habe mir gedacht, das wäre quasi die Möglichkeit.
Das wäre die Möglichkeit, das ist die Möglichkeit, aber das muss die Möglichkeit bleiben lassen. Und das ist eben sicherlich die Situation von Kandinsky. Er ist ein Philosoph, insofern ist ein Philosoph in der Malerei, dass er eine Form der Kunst erfunden hat, die eben als eine Enthaltung im Sinne des ästhetischen Geschmacks, vielleicht mehr als jede andere Kunst im 20. Jahrhundert bezeichnet. Und es gibt ja ziemlich viele Erinnerungen an Kandinsky. In der Zeit, als er schon als Berühmtheit zurück in den Westen kam, er kam nach Russland nach der Revolution, blieb eine Weile da als Direktor der Staatlichen Museen. Und irgendwann war enttäuscht und wie auch immer und ging wieder weg. Ja? Aber schon ein Berührung nach Weile. Und in der Zeit, alle haben bemerkt, dass es sich niemals festlegt. Und zum Beispiel auch meistens die Arbeiten anderer Künstler gar nicht ansieht. Zum Beispiel als er bei jemandem eingeladen worden war zu essen und dann hat der Künstler gesagt, jetzt zeige ich dir meine Arbeit. Ich habe gesagt, ah ja, das ist so furchtbar. Aber ich kann momentan nicht, ja, das ist einfach verschwunden. Er hat einfach die Kunst nicht angesehen, er hat kein Urteil gemacht. Er hat überhaupt sozusagen sich völlig neutral verhalten, auch politisch nicht. Er hat nie was Politisches gesagt, nie ein politisches Urteil, auch in der sehr extremen Auseinandersetzung ja, zwischen Kommunisten und so weiter und Nicht-Kommunisten. In der Weimarer Zeit, im Bauhaus. Er hat sich immer rausgehalten aus jeder Diskussion. Wobei er ein sehr analytisch war. Aber ihm widerspricht es einfach festzulegen, ja, und für irgendetwas zu plädieren gegen irgendetwas anderes, ja, das lag ihm einfach nicht, die Figur selbst. Er war in diesem Sinne sehr phänomenologisch, ja. Und man kann seinen Ansatz als auch analytisch verstehen.
Aber es ist doch komisch, dass, also wenn ich jetzt genau erinnere, ja, also 9 auch schon so, dass ich gedacht habe, auf der einen Seite, spricht das Unbewusste der Musik durch diese Stockwerke. Und das ist einerseits sozusagen eigentlich die Sprache der reinen Wahrheit, die ich in der OP wahrnehmen kann. Andererseits habe ich schon in dem Moment gedacht, eigentlich müsste man hier aus der Musik herausfinden können, dass zum Beispiel interessant wäre als Mittel der Manipulation. Also genau wie Sie das gerade bei Kunitz hier beschrieben haben, ja, also dann die Verwendung für das Gefängnis oder so. Also man müsste zum Beispiel herausfinden können, dass es eine subtile Art von Klang gibt, die über diese 3 Stockwerke hinaus wirksam ist, zum Beispiel in irgendeiner Form oder irgendwie, wie auch immer aussieht. Und dann müsste dieses Wissen sozusagen einsetzen können, um dann zurück im Leben, also im Keller, wo die Musik läuft, sich irgendwie wirksam zu sein oder sowas. Ja, also man müsste zum Beispiel diese Kenntnis notieren und vielleicht irgendwie Musikmanager zugänglich machen. Und die könnten das als
Ingenieurswissen
verwenden.
Ja, das weiß ich auch Mitleid mit der Welt. Aber es ist halt so, dass erstens, ich glaube, machen viele inzwischen diese Erfahrung, die sie in diesen Jahren gemacht haben. Ich mache ständig diese Erfahrung, weil neben mir sehr oft sitzt oder läuft oder jemand durch Kopf oder die Musik hört. Und der Effekt ist genauso. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass was man sozusagen hört, wenn jemand neben dir Kopfhörer Musik hört, ist sehr telling. Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Und man kann schon sagen, ja, was interessant ist und was nicht interessant ist, sondern tatsächlich mitzuhören, was der Mensch mitzuhört. Aber diese Figur, sozusagen sich zu entfernen, zum Wesen zu kommen und zu einfacher zu kommen und zurückzukommen und Position anzunehmen. Das ist die platonische sozusagen Rückkehr in die Hölle, wo Philosoph umgebracht wird und so. Oder Buddhas Rückkehr als Bodhisattva. Aber das ist so klassische Figur, ja. Und ja, wie man das einschätzt oder nicht, ja, die meisten in der Zeit waren postnischanisch und das heißt ohne Mitleid für die Welt. Nietzsche sagt doch, geh zurück und komm wieder. Ja. Aber wenn schon, dann ist absolute Herrscher. Und nicht, dass jemand da Mitleid hat und stippt, sondern jemand, der vernichtet und unterjocht. Und quält. Und die absolute Herrschaft als Übermensch ausübt. Kandinsky war auch keine sentimentale Erscheinung. Okay. Er hat zwar sozusagen ständig über den Zuschauer nachgedacht, aber nicht im humanistischen Sinne. Ja. Was ziemlich typisch war für die Zeit generell. Das war eine Abkehr vom Humanismus, ja. Eine massive Abkehr vom Humanismus. Und das bedeutet, dass diese Zurückkommen, ja, diese Rückkehr, die Figur der Rückkehr, die war weg. Weil die wurde als menschlich, also menschlich, humanistisch im schlechten Sinne eingeschätzt in dieser Zeit. Ja? Weil man sozusagen, man hat gedacht, dass man entweder sich oder andere überschätzt, indem man denkt, dass die Menschen überhaupt es wert sind, oder Musik es wert sind, oder Kunst es wert sind, sich damit auseinanderzusetzen. Hat man sich schon mal entfernt, ja, muss auch schon froh sein. Ja. Und kein Schritt sind. Das war eine Zeit eine große Enttäuschung. Und große Menschenverachtung, sozusagen. Also war keine demokratische.
Ich glaube, dass die Menschenverachtung, die dann von Katholik in dieser Ideenflug sozusagen von Anfang an kommt, und die Figur der Rückkehr als solche, ist auch nie eine humanistische Figur, oder kann eine humanistische sein, sie aber selten in dem Sinne, dass sie zurückkehrt, um den Menschen zu retten. Sie kehrt genauso zurück wie eben eingesetzt im Gefängnis als Herrschen, als würde es so machen. Und zwar auch von
ja, gut, das ist einem uns allen klar, weil wir in der christlichen Kultur aufgewachsen sind und wir wissen, dass auch Gott sich unwohl fühlt, wenn er nicht sozusagen gekreuzt wird. Sozusagen, das ist die Überzeugung. In der Überzeugung aufgewachsen, in fast spontaner Überzeugung aufgewachsen, dass man sich nicht glücklich und vollständig erfüllt fühlt, ja, wenn man sozusagen sich nicht der Welt stellt und sich nicht sozusagen auch von der Welt misshandelt lässt. Ja. So wie Sokrates, ja, bevor er stirbt, sagt sozusagen, ich wäre unglücklich, wenn ich nicht unter dem Gesetz sterben würde, unter dem ich geboren bin. Ja, so. Er sagt, diese griechischen Gesetze, die haben mir erlaubt, zu dem zu werden, was ich bin. Sie jetzt zu missachten, wenn sie sich gegen mich wenden, wäre sozusagen Ungerechtigkeit gegen mich selbst. Das heißt, ich würde dann aberkennen, die Gesetzeskraft, die auch meine ist. Ja? Und in diesem Sinne muss ich sozusagen das Gesetz vollständig erfüllen, damit ich sozusagen die Vollkommenheit meiner selbst erreichen könnte. Dann wird dann in Christus wiederholt. Ja? Christus schafft das Gesetz ab durch die Liebe und totale Vergeistung, aber unterwirft sich dem Gesetz, um das Gesetz zu erfüllen, weil wenn er das Gesetz nicht erfüllt, dann ist sozusagen der Aufstand gegen das Gesetz nicht radikal genug. Nicht vollständig genug. Aber diese platonisch-christliche Figur, die war Nietzsche suspekt. Ja, die war auch vielen in der Avantgarde suspekt. Lesen Sie Wittgenstein, ja, das ist typisch Nietzsche. Das sagt sozusagen, alles ist in der Welt, aber ich bin die Welt. Und so. Sie wollten nicht mehr zurückkehren. Die haben sozusagen, die waren satt, ja, die wurden nicht mehr. Vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, ja, das ganze Maschinerie, der Vernichtung und so weiter. Es war irgendwie nicht angesagt. Das ist ein bisschen ja wieder, die Wiedergeburt der christlichen Figuren beginnt erst zum Ende des 20. Jahrhunderts. Das ist immer so in Wellen in Europa. Ja? Kommt so eine große Aufklärung mit Diderot, mit Dessart, mit Voltaire, die sozusagen einen gewissen realistischen Blick der Verhältnisse der menschlichen Natur propagieren. Und dann kommt eine neue Welle der christlichen Sentimentalität ja, ab 30er Jahre in Europa und wird wieder um Weihnachten gefeiert und so und so und so, bis der Erste Weltkrieg kommt und Revolution kommt, eine neue Welle auch. Und dann beruhigt sich auch wieder alles ja, nach dem Zweiten Weltkrieg und alle werden irgendwie karitativ, christlich, demokratisch, nett, kommunikativ, naja, was alles.
Also heute heißt die Nötigung, in die Welt zu gehen, würde ich sagen, weniger Gesetz als natürlich der Markt. Und wenn man sich zum Beispiel,
das ist
wenn man zum Beispiel Agamben anschaut, der anfängt nur über lateinische und griechische Texte spricht, über theologische Texte und über die absolute Hochkultur und so, dann wird er irgendwann panisch und denkt über das nackte Leben nach und letztlich ist das nackte Leben dann der Konsument, der ihn ruft. Und dadurch entsteht so eine Spannung für ihn. Also das nackte Leben ist quasi das Kind, das sozusagen in allen Marketingstrategien auftaucht. Ja. Also das ist, und das wäre das. Ist, also ich finde, irgendwie dafür ist die Metapher tatsächlich für einen modernen Seelenflug wäre das Raumfahrtprogramm, wo man irgendwie, ja, man verlässt tatsächlich die Erde schon von oben herab und man kommt irgendwie so zurück und das bringt man mit, das ist so die Teflonpfanne oder so. Ja. So funktioniert
das. Ja, das stimmt, ja. Ja, sicherlich, der Markt hat der Markt ist der andere Wort für das Sein oder das Ganze. Oder das Sein ist ein Ganze. Das Ganze, ja. Ich weiß nicht, ob es der Fall ist. Nicht einmal, es ist der Fall, ja. Aber nicht wirklich, ja, weil Markt ist doch. Es ist so, dass wenn wir das griechische Sein, ja, das spricht ja auch der Heilige darüber, das hat mit der Gewalt zu tun, ja, mit direkter Gewalt und mit physischer Kraft. Ja, das ist noch das Thema von Sokrates, ja, dass er mehr trinken konnte. Ja. Wie hat er überhaupt bewiesen, ja, nicht wahr, sein Mitbürger, ja, dass er ein guter Philosoph war, ja, wenn man liest. Ja. Er konnte weniger schlafen als ein anderer, er konnte länger gehen als ein anderer und er konnte mehr trinken als ein anderer. Ja. Das heißt, er hatte das gute Sein. Ja. Das Sein war für die Griechen eben die Gewalt. Das Sein ist das, was waltete. Ja, was sozusagen Kraft hatte, sich zu behaupten im Wettbewerb oder Wettstreit mit anderen Athleten. Ja, das war das auch. Na gut, kann man sagen, dass die Athletik des Marktes, ja, ist doch eine Form der Sublimierung. Ja, nicht wahr? Diese ursprüngliche Athletik. Man kann diese Gewalt in einer sublimierten Marktform ausüben. Ja? Das heißt, man kann sich stellen, einen Wettbewerb der Körper unter der Marktbedingung. Aber nicht unbedingt. Ja? Und das zeigen nicht nur Selbstmordattentate und sonstige Leute. Oder ich weiß nicht, Tsunami oder ich weiß nicht was. Dass die Gewalt des Marktes, ja, oder Markt als ein Raum, in dem das Sein waltet, ja, das heißt, in dem einzelne Körper zeigen, was in ihnen steckt. ja, so wie Spruch und so weiter, ist doch eine Konvention, ja, es ist eine Arena. Das ist eine Arena, die zwar einen repräsentativen Charakter hat in Bezug auf das Sein selbst. Ja. Aber schon Sokrates selbst würde sagen, Agora ist gut, Arena ist gut, das ist alles gut. Aber wie ist es mit dem Sein als solchem? Ja, das Sein als solches lässt sich zu keinem Seienden, zu keiner Arena vollständig reduzieren. Es lässt sich vielleicht dadurch repräsentieren. Aber es ist eine Repräsentation unter vielen anderen. Das heißt, man kann sagen, dass der Markt als eine Arena oder Agora, globalisierte Agora, ist sozusagen eine seinsbedingte Veranstaltung, die das Sein in seinem Walten repräsentiert. Aber diese Repräsentation bleibt bloß eine Repräsentation, weil es kann sozusagen ein Asteroid kommen, nicht wahr, oder was auch immer, das alles sprengen und siehe da, es gibt keinen Markt. Ja. Aber es gibt Sein nach wie vor. Es, im Grunde, wenn man die Hollywood-Filme anschaut, ja, das sind nichts anderes als ständige Manifestation des Verdachts, dass der Markt nicht allmächtig ist. Ja. Das sind waltende Kräfte, ja, die Kraft überwältigen können, ja, so wie Nietzsche sagt, ja, sozusagen eine Kraft, die sich selbst überwältigt, ja, eine Kraft, die sozusagen sich nicht bändigen lässt, auch in ihrer eigenen Leistung, ja, sondern einfach weitergeht. Und man kann nicht sagen, dass diese grundgriechische Intuition, ja, über das Walten des Seins, dass da gebändigt wird durch den Markt. Ja. Diese Bändigung ist nur eine zeitweilige, ja. die ist nicht im Sein selbst beschlossen. Ja, es ist nur eine Form der Arena, auf der diese Seinskräfte spielen. Aber sie sind nicht verpflichtet, in dieser Arena zu bleiben. Ich beginne auch zu reden ein bisschen wie Agamben, also ich zitiere Klassiker. Aber es ist halt so, dass zum Teil haben sie recht, ja? Das ist ja der Marsch der WG, gar keine Frage. Zum Teil, das hat schon Heidegger gemacht, ja? Und Heidegger war sein Lehrer. Aber es ist nicht interessant, dass er bei ihm studiert hat, gerade in der Zeit, als Heidegger eben diese extreme Konzentration auf der griechischen Klassik, diese Wende in diese Richtung vollzogen hat und praktisch die ganze Seminare als Kommentare der griechischen Klassik gestaltet hat. Es hat mit der Krise der westlichen Philosophie zu tun. Die westliche Philosophie erscheint in so einer freien Form, sich zu befinden, ja. Schon relativ seit langem, ja. Dass man fast affektiv und fast so reflexartig zum Ursprung kommt. Ja. Das ist so eine reflexive Handlung. Übrigens, wir haben das oft beobachtet bei den Krisenerscheinungen in der christlichen Religion. Jetzt floriert die Religion, ja, jetzt sozusagen sagt Beruf. Aber in den Zeiten, wo Religion wirklich in Frage gestellt wurde, übrigens auch jetzt durch diese Mission, ja, kommt man zur Figur Christi. Ja, plötzlich verschwindet die ganze Theologie, verschwindet die ganze Lehre, verschwindet die Kirche, sondern man konzentriert sich auf dem Kreuz. Das ist oft passiert in der Krisengeschichte, in den Krisenmomenten. Man kommt sozusagen zum Moment der Initiation. Und weitgehend ist es so mit der Philosophie. Die Philosophie appelliert mehr und mehr an Griechen, weil sie ist total verunsichert. welchen Diskursen können wir glauben? Nicht einmal noch Husserl spricht über, ich weiß nicht, Descartes als jemanden, dessen Bedeutung nicht in Frage stellt. Ja, das spricht sehr schlimm. So. Aber wir können keinen solchen Philosophen nennen heute, ja, der umstrittig wäre. Also kommt man eben zu dieser Urfigur. Auch diese Ökonomie, ja. Ich habe den ganzen Vortrag gehört, was angeschnitten hat Agamben in diesem Gespräch, wo sie dabei war. Hat versucht, in diese Richtung zu gehen. Wo er zu Recht gesagt hat, dass die Ökonomie grundsätzlich ein Herrschaftsmodell ist. Das heißt, wenn man sie fragt, wie das Wort Ökonomie entstanden ist, dann Ökonomie ist der Verwaltungsbereich im Hause und dann im Hause Gottes. Es gibt so frühere patristische Schriften, in denen gesagt wird, dass Gott verhält sich zur Welt nicht im Modus der Politik, das heißt, der Mensch als Gläubig ist nicht so ein Politikon, sondern im Modus der Ökonomie. Das heißt, Ökonomie wurde zunächst einmal im Unterschied zur Politik gedacht als Gottesbezug. Ja, das heißt, Bezug zur Verwaltung der unmittelbaren Lebensverhältnisse. Ja, die Politik regelt mein Verhältnis zum Staat und regelt mein Verhältnis zu anderen Menschen als Bürger in einer Stadt. Aber was regelt mein Austausch als Körper mit einem anderen Körper, zum Beispiel dem Körper der Welt? Was regelt das, dass ich überhaupt überlebe und das Brot esse? Ja, das mir gibt die Möglichkeit, das Leben, ja, den Tag zu überleben. Dieses Brot bekomme ich von Gott, ja, weil er mir diesen Brot schickt für diesen Tag. Ja, das gibt mir die Möglichkeit, ein Bürger zu sein. Ja? Man ist zunächst einmal ein Sterblicher, ökonomisch definiert. Ja? Das heißt, im Sinne des Überlebens, physischen Überlebens, und dann im zweiten Gang als Bürger. Ja, das ist dieser grundökonomische Bezug. In diesem Sinne, wenn wir verstehen, wenn man jetzt sagt, zunächst einmal, und das war das Argument von Agamben, wir haben eine Diskussion darüber, ich habe das ein bisschen anders gewendet, aber gut, ja, das werde ich hier nicht dazu. Das trägt nicht dazu, dass Agamben sagt, wenn wir jetzt sagen, dass die Ökonomie, na gut, nicht im Sinne der Marktwirtschaft und so weiter, bestimmt die Politik, dann kann das interpretiert werden als eine theologische Aussage vom Typ, mein Verhältnis zum Gott bestimmt mein Verhältnis zum Staat. Wenn ich die Ökonomie als Grundüberleben oder ontologische Voraussetzung der Existenz als solche, auch wenn ich diese Grundvoraussetzung im Sinne der Marktwirtschaft säkularisiere, es gibt sozusagen eine gewisse theologische Dimension, die irgendwo mitschwingt. Ja, das war so.
Das ist aber letztlich ja schon, also zum Beispiel bei Platon genauso, das ist ja nicht Gott, sondern die Natur. Also
das ist die Natur.
In Griechenland ist eben nur das die Sphäre des Volkes, wo Sklaven und Frauen leben, die Sphäre ist, die der Natur unterworfen ist. Und das ist sozusagen die Sphäre des qualifizierten Lebens, Bios. Ist die politische Sphäre, die frei ist von der Natur, weil dann nur Bürger leben, deren natürliche Bedürfnisse von Sklaven und Frauen abgedeckt werden. Und bei Platon in der Staatsentwurf ist es so, dass er ganz gezielt sozusagen einen Staatsentwurf macht, der auch sozusagen eine ganze, diese Sphäre Politik abschaffen möchte, zugunsten eines größeren, homogenen, natürlichen Staatskörpers zum Beispiel. Ja. Also der auch diesen Appell, nicht an Gott, sondern an die Natur, an den er
Na ja gut, aber das ist ja die platonische Geschichte. Und platonische Geschichte ist tatsächlich so, dass der Mann ist politisch und die Frauen, Kinder und Tiere sind unpolitisch, sondern gehören zu Oikos, ja, zu Ökonomie und Sklaven. Ja. Aber die Abschaffung des Patriarchats, ja sozusagen, passiert schon im Christentum. Und zwar dadurch, dass der einzige Mann wird Gott. Alle anderen werden zu Sklaven, beziehungsweise zu Frauen, schon dadurch, ja, dass sie Teil der Kirche sind. Ja. Und die Kirche ist eine weibliche Gestalt. Kirche ist Maria. Und sozusagen die Ökonomie funktioniert so, dass durch die heilige Ehe zwischen Gott und Kirche oder Christus und Kirche, ja, und heilige Ehe zwischen Christus und Kirche, insofern jeder Christ ein Teil der Kirche ist, bedeutet automatisch, dass jeder Christ ein Weib ist und ein Sklave, beziehungsweise auch ein Tier. Ja. Das heißt, gehört nicht zur politischen Einheit, sondern zur ökonomischen Einheit, im Hause Gottes, ja, was die Welt eigentlich ist. Ja. Das war auch der Grund, warum die französische Aufklärung und die Republikaner gemacht, die das doch ganz gut in Erinnerung hatten noch, eben diese Männlichkeitskult, ja, wieder eingeführt haben, ja, durch die Brüderschaften und so weiter und so fort. Das war der Versuch sozusagen, die Männlichkeit und die Bürgerlichkeit, das heißt die politische Dimension des Mannes, wieder ins Recht zu setzen und wieder zu gewinnen. Und gegen die Verweiblichung, christliche Verweiblichung, anzugehen. Ja? Sozusagen der ganze Kampf, der Aufklärung war ein Kampf gegen das Weib, ja? Gegen die Kirche, die eine Verweichlichung und Verweiblichung des Mannes darstellt und Rückkehr des Mannes zu antiker Würde. Ja? Also Befreiung aus dem Status des Sklaven, aus der Sklaverei. Sklaverei verstanden nicht nur im politischen Sinne, oder im Klassensinne, als politische Klassensinne, sondern Sklaverei, ontologische Sklaverei, das heißt die Unterwerfung oder die weibliche Rolle im Hause Gottes. Ja. Da kommt diese Idee, die Republik soll selbst bestellt werden. Ja. Wir bauen unser Haus selbst, ja, und sozusagen entthronen den Gott als Verwalter des Alters.
War das auch, kann man diesen Punkt auch bei Nietzsche anwenden? Wenn der
absolut direkt, ja. Nietzsche spricht direkt darüber. Und spricht übrigens direkt darüber in Bezug auf eine Stelle bei Hegel, ja, war von Hegel inspiriert. Wo Hegel spricht über die allgemeine Sklaverei, die eingeführt wurde durch das Christentum. Ja, und dann eben, er benutzt das an. Ja, wo das Christentum.
In der Phänomenologie.
Und Nietzsche aktiviert das Saat, aktiviert französische Aufklärung gegen die neuchristliche Romantik, die eigentlich des 19. Jahrhunderts, eben absolut in diesem Sinne. Ja. Über Mensch ist der Rückkehr des politischen Mannes, ja, gegen das war auch die Nietzscheaner wie Weininger und so weiter, der Weininger, hat selbst ist Selbstmord begangen, ja, wir wissen, weil er geschrieben hat, ich kann das Weib in mir nicht völlig unterdrücken und deswegen bin ich nicht würdig zu leben, ja, und hat sich erschossen. Ja. Ja. So dramatisch war es damals. Die Leute wollen richtige Männer werden.
Ja, wobei das Weib ja auch, also das Weib ist nur eine Formulierung dessen, also gestern noch Text gelesen von der RAF. Und die haben die ganze Zeit, die sagen, es ist das Verhältnis zum inneren Schweinehund.
Ja, aber Schweinehund ist, ja, das muss man analysieren. Das Schwein muss man analysieren. Es ist so, dass das Schwein, es gibt gute Arbeiten über das Schwein, über das, was Sie das interessieren, auf der einen Seite von Bakhtin, ja, auf der anderen Seite von einem marxistischen, so linksmarxistischen, taskistischen englischen Autor, das heißt Stalibras. Und Stalibras, S-T-A-L-L-Y-B-R-A-S-S. Und sozusagen, und dann wird es schwierig, ja, was das Schwein ist, das Dionysische. Das Schwein ist das Dionysische und karnevalistische und kommt daher und kommt aus der Tradition des Antisemitismus. Ja. Nämlich es schon im alten Rom gab es ja erste antisemitische Schriften, wo, von denen man eigentlich nicht weiß, ob sie vielleicht stimmen. Ja. Wo behauptet wurde, dass der unsichtbare Gott des Judentums ist eigentlich das Schwein. Übrigens, das Verbot, Schweinefleisch zu das kam von dem Verbot, Schweinefleisch zu essen, ja. Was auf das thomistische Verhältnis hinweist. Ja. Und Judentum wurde als eine Schweinereligion bezeichnet, als Schwein, als Verehrung des Schweins. Ja. Das kann der Juden Schwein. Und das hat eine so lange Geschichte. Es gibt relativ viele Schriften, die das ziemlich genau untersuchen. Das ist im alten Raum diese Tradition entstanden. Und diese Tradition wurde dann von Klerikern, christlichen Klerikern, für die schwarze Messe benutzt. Das heißt, sie haben das umgedreht und haben gesagt, ja, die verehren das Schwein. Ja, und es gibt das Schwein. Es gibt im Sinne von verschiedenen Ausschweifungen, Übertretungen und Blasphemie. Ja. Es gibt bei Bakhtin diese Beschreibungen der ersten schwarzen Messen, die noch im frühen Mittelalter, noch im Rom, von ersten Christen veranstaltet worden waren, wo sie das Schwein gekreuzigt haben und im Blut des Schweines gebadet haben und so weiter und so fort. Das war relativ so frühe christliche Dekadenz. Daraus entsteht das dionysische Orgien. Ja, so Orgien, die Tradition dieser Orgien geht über die geheimen Bunde bis zu 17. 18. Jahrhundert. Ja, es gibt diese Tradition, diese Orgien und schwarze Messen. Und Nietzsche war sehr inspiriert von dieser Geschichte. Dass der, obwohl er auf der einen Seite appelliert an das, die Artikel und so weiter, aber kannte sehr gut diese Tradition. Und er war überhaupt von allen karnevalistischen Riten und so weiter, hat er viel darüber gelesen. Ja. Sehr inspiriert. Also der innere Schweinehund, sozusagen die schwarze Messe, ja, und so weiter. Die waren Moralisten. Die waren protestantische Moralisten. Und was sie unterdrücken wollten, sie wollten unterdrücken das Dionysische. Jetzt ist sicherlich die Frage, ob das Dionysische nicht wiederum das Weibliche ist. Eben. Das ist eine interessante Frage, das wurde oft diskutiert. Kozhev in der Tradition von Solovjov, ja, der das entwickelt hat, hat behauptet, ja, bekanntlich. Es gibt auch andere Theorien, aber sicherlich gibt es eine starke Interpretation des apollinisch-dionysischen Verhältnisses als Mann-Frau-Verhältnisses und das Schwanken des homosexuellen Nietzsche, also bisexuellen Nietzsche, ja, zwischen dionysischen und apollinischen kann auch leicht erzählt werden und interpretiert werden. Das macht man ja in seiner in seiner Schizophrenie bevor Weininger, Otto Weininger, bevor er sich erschossen hat, hat er eben darüber Reflexion gesagt. Wenn man sich dafür interessiert, kann man Weininger nicht. Aber wir haben oft tatsächlich bei Nazis ja Bruderschaften, bei Kommunisten am Anfang des 19. Jahrhunderts. Aber alles kommt von den jakobinischen Clubs. Überhaupt die sozusagen Wiedergeburt der republikanischen Tugend. Wenn man sagt, Unterdrückung der Frauen und so weiter und so fort, das ist ein republikanisches Phänomen. Das ist nicht wirklich in der Tradition so tief verankert, wie man meint, sondern sozusagen die Männlichkeit, kulturelles Männlichkeitsideal im Westen, ist der antike Ideal. Und immer wenn sozusagen griechische und vor allem römische Antike wieder reaktualisiert wird, wird auch Männlichkeitskult reaktualisiert. Und dann wird sozusagen der Mann als Träger wieder ausgelöst aus dem akademischen Zusammenhang und als Träger des Politischen gesetzt. Und die Frau bleibt im akademischen.
Aber deshalb ist ja die Figur Sokrates so interessant, weil bei ihm, also bei er schafft bei mir die Position jenseits oder zwischen beiden Positionen einzunehmen. Also er ist sozusagen nicht der klassische akademische Mann, er ist der auch das Gefahrene.
Ja.
Andererseits macht er nichts anderes als die ganze Zeit einen eigentlich noch freieren Dialog führen als ihn. Also er bezeichnet ja auch sozusagen die freie, nicht in den Tod geworfene politische Rede als eigentlich noch zu eingebunden und zu unfrei, eigentlich noch zu natürlich determiniert. Es gibt so eine komische Ambivalenz bei ihm. Ja,
ja gut, er spricht darüber explizit, ja, das Androgyne. Ist er eigentlich gezielt, da kommt bei ihm immer wieder auf, ja, dass Mann und Frau sind sowieso als solche untauglich und das ursprünglich Gute ist androgyn und der Mensch ist ursprünglich androgyn und wir müssen zu neuer Androgynität kommen und das wurde dann wieder dann weiter aufgenommen. Er hatte übrigens diese Idee der Androgynität, die dazu kommt, dass jeder sozusagen imstande wäre, sich selbst zu gebären. Ja, das ist so eine frühere Klonierungsidee, dass wenn man sozusagen vollständig androgyn wird, dann kann man sozusagen ohne den anderen sich selbst zu reproduzieren. Auf natürliche Weise oder wieder soziale Weise. Also er war absolut besessen. Beides, Sokrates und Plato, das ist total besessen von der Idee der Androgynität. Die
geopolitischen Philippinen in der guten neuen Menschheit, wo man auch irgendwie die Idee der sexuellen Fortpflanzung ausräumen wird.
Ja, ja, eben. Ja. Ja, ja, das sagt Malevich auch, und Sie sagen das alle. Ja. Das wir müssen, aber da meinen Sie Androgynität im Sinne der Sterilisierung. Ja. Sie wollten überhaupt sozusagen irgendwie sich dazu bringen, Sexualität zu entsagen, die sexuelle Differenz auszulöschen und die Menschen allein auf technische Weise herzustellen. Das wäre eine gute Lösung. Also ich bin im Prinzip einverstanden.
Sie hat natürlich jetzt im Allgemeinen die Kriterien vergessen, die sowohl, also die jetzt nicht dem Ordnungs irgendwie zugehörig war, sondern sowohl mit den ganzen Bürgern.
Ja, ja, ja. Aber charakteristischerweise, genauso wie in die Kulturen sind ähnlich, ja. Genauso wie in Japan. Die Frau nur als Prostituierte konnte sich qualifizieren für philosophische Betätigung, ja, und literarisches Schaffen und so weiter. Also wenn sie sich explizit aus der Familie entlassen hat und ein Standing in Society bekommen hat. Das war in Frankreich des 17. 18. Jahrhunderts, als sozusagen Demi-Mond, der Mond, ja, Dame, sozusagen im Sinn der freien Liebe, ja, die sich als solche etabliert hat, ja, und auch zu Reichtum und Gesellschaftserfolg gekommen ist, die war völlig unabhängig, ja, und konnte auch, ich weiß nicht, also schwalben, ja, sich kulturell gut etablieren. Das war aber eher eine Ausnahme, ja, und ja, also Maria Magdalena, ja.
Die haben das jetzt so maskulin,
ja, ja, das war
schon.
Was wäre denn der Heilige
Geist? Hm? Deshalb? Ja, eben, niemand weiß es. Also viele sagen das Weibliche, ja, sicherlich. Ja. Viele sagen das Weibliche. Ich glaube, fast die ganze klassische Theologie tendiert in diese Richtung. Aber dann wieder ein bisschen, hat man ein bisschen umgedreht. Also orthodoxe Meinung ist das sicherlich, dass der Heilige Geist geschlechtsneutral ist. Aber das ist genauso wie mit dionysischem offiziell ist. Sozusagen, auf der einen Seite ist das dionysische geschlechtsneutral, auf der anderen Seite gibt es deutliche Signale des Weiblichen. Also, wir sind aber weit entfernt von Kaczynski, muss man schon sagen. Soll man vor dem Ende der Diskussion ein bisschen zu Kaczynski zurückkommen, oder mit Kaczynski ist schon alles klar? Und niemand will sich damit beschäftigen, nur die Ärzte. Die können sich wieder da aufgehen. Schwer zu sagen. Für mich ist Kaczynski eine interessante Figur, weil er eben so eine. Er entgeht praktisch. Er ist auf der einen Seite eine Schlüsselfigur der Avantgarde. Sowohl als Künstler, wie auch als Autor, wie auch als Geschäftsmann. Auf der anderen Seite entgeht allen Festlegungen, ist sozusagen so volatil und versatil und irgendwie nicht zu fassen. Und, aber auf jeden Fall interessant. Aber sicherlich nicht die Figur für unsere Zeit. Ja. Warum nicht? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, deswegen nicht, weil unsere Zeit tendiert dazu, aus der Kunst ja, eine Gruppentherapie zu machen. Ja. Er ist eine Spur zu individualistisch für unsere Zeit. Aber die Kunst unserer Zeit ist gruppendynamisch, kommunikativ und qualitativ. Also will etwas Gutes für den Menschen. Kaczynski will nicht wirklich was Gutes für den Menschen. Ist sehr individualistisch und in gewisser Weise diskommunikativ. Ja? Er will auf eine relativ explizite Art und Weise nichts sagen. Ja, er will vielleicht was sagen.
Weil gerade darin zeigt sich doch eigentlich das Paradebeispiel für unsere heutige Zeit. Also er entwickelt sozusagen ein System der totalen Immanenz, was weder wahr noch falsch ist, was sozusagen im Grunde genommen total neutral ist, ständig gut verkauft werden kann. Andererseits kann er sich damit auch in jede Gruppe sozusagen einordnen, die sogar managen und leiten, und alle anderen lassen sich auch leiten, weil es sozusagen nie eine bestimmte feste Position vorgibt?
Ja, so. Ich habe zunächst einmal gedacht an sozusagen an avancierte künstlerische Positionen, ja, die sind so, wie ich sie beschrieben habe. Aber wenn man Establishment nimmt, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, dieser Rating, letzte Weltrating, ja, welche Position des Erfolgs in Gold. Markt, hat Financial Times macht das einmal pro Jahr weg. Oder vor 2 Jahren. Und momentan ist es Damien Hirst als berühmteste. Dann kommen alle möglichen Geschäftsleute, Leute wie Ivan Wirth oder Nicolas Sirota. Und ich glaube, der nächste Künstlerin war 7. oder 8. Platz, Richter. Und den Richter würde ich schon vergleichen mit Kandinsky. Das passt ja. Also radikaler Individualist, der sozusagen jeden Inhalt neutralisiert, alles sozusagen umschaltet auf die Form, ja, also, kann man schon sagen. Und ich glaube, dann kommt noch ein Geschäftsleute und dann kommt Neurauch. Und dann glaube ich gar nichts. Ja, das ist schon lange Zeit. Irgendwo alle anderen Künstler ziemlich da unten. Wenn man aber Damien Hirst anschaut, ist anders. Ja, der hat wie Shakira, der ist ein großer Entertainer. Auch Unternehmer, ja. Er ist nicht dieser Typ.
Schwer. Aber auch bei Kandinsky geht es auch darum zu unterhalten, und zwar gut zu unterhalten. Man will ja die Seele unterhalten.
Ach, der ist total langweilig, ja. In gewisser Weise ist er total langweilig, er schockiert niemals.
Ja, aber er regt zum Nachdenken an. Er beruhigt dadurch, finde ich.
Na gut, man ist beruhigt und denkt nicht nach. Ja. Ich meine, er sozusagen animiert zu keiner, er schockiert nicht, er animiert zu keiner Protest, das ist eben kein Sex, kein Drugs, kein Rock'n'Roll, keine Gewalt, keine sozialen Probleme, keine Politik, also rein gar nichts. Das sind sozusagen Farbräume, die entweder ein bisschen melancholisch machen oder ein bisschen therapieren, aber darüber hinaus gar nichts. Also man kann sagen, dass Richter das Gleiche macht, aber er macht so ein bisschen Spannung, indem er diese ursprüngliche Inhalte irgendwie beibehält, ja, und so erzeugt ein gewisses, das ist immer so ein Lehrstück, wie man schwierige Geschichten, also wie Nazi-Geschichte, so wie, ja, mit der Augen von Kandinsky anschauen.
Noch nicht, aber nie seine eigene Bildinterpretation schreiben.
Nee, der nicht, ja, der passt so.
Das ist aber auch typisch deutsch, Richter, oder? Ich weiß es nicht, ob Kandinsky typisch russisch ist.
Nee, überhaupt nicht. Ach nein, das wurde damals gesagt, aber schauen Sie, Beuys, ja, so viel Text wie Beuys produziert hat, keine Ahnung. Nee, es gibt nichts zu beschuldigen, zu tun, glaube ich, ja. Er ist einfach so, halt, was ist das? Er hat
in seiner Arbeitsamkeit 8 Stunden Tag die Arbeit und alles irgendwie extrem.
Ja.
Alles,
ja, ist unheimlich präzise, ja. Mit Studien.
Über das deutsche Konzertjahr ist doch so die Malerkunstsau, also so der eher wie man wie so dionysische Figuren wie
das ist eben dieser innere Schweinehund, ja, der rausgelassen wird. Angeblich.
Man
konnte
in München die Frau
Mekarski
auf dem Schiff sehen, die in Wirklichkeit eine Ausstellung besuchen, was ja sozusagen.
Ja.
Am Erlied wäre. Und man konnte die Gerhard Richter Ausstellung besuchen. In der großen Mekarski Ausstellung waren 2 in unterer Woche. Und in der
Gerhard Richter
Ausstellung, da wusste der es
für öffentlich. Wirklich, ja, Markarty war ein wenig. Ich glaube, Markarty ist einfach unbekannt in Deutschland. Ich glaube, er ist unbekannt. Ja. Zu Kippenberger kommen Tausende, zu Immendorf kommen auch Tausende. Ich glaube, es ist nur Markarty ein wenig bekannt. bekannt ist, das Ding ein. Der Berner Deutsch und hier aus Köln, ja, in Düsseldorf. Ich hatte einen großen Erfolg. Und nicht zufällig, auch wenn sie jetzt brav geworden ist, nicht, die trocknet auch die aufsteckt Männerpause oder so. Ja. Sie denkt auch, dass das dann, ja. Nee. Ich denke, dass dieser ja, das Interesse an Sex und so, solche Geschichten, ja, und Selbstentlösung und ich weiß nicht was, das bleibt und für Kalle und ich weiß nicht was.
Aber nicht bei unserer Generation.
Nee, ja. Nee. Wenig für Kalle.
Ja.
Also ich weiß es
nicht. Kalle gar nicht, Sex
auch. Für Kalle gar nicht. Na gut, Sex wenig.
Große, ja, also auch wenn man sich Filme anschaut, also neue zeitgenössische Filme.
Aber Kommunikation.
Viel Kommunikation.
Viel Kommunikation.
Oder, ja. Besser gesagt, Kommunikation, die aneinander vorbeigeht.
Ja, gut, aber doch Kommunikation.
Ja, doch
und Humor. Humor.
Ja, eher ja, so Charmette und so ein bisschen. Also es ist zutiefst ja, grafisch auch alles.
Also schlechte Zeiten, gute Zeiten. Gut, mein Dank. Das wäre es dann. Wann haben wir die nächste Stunde in der Zeit?